Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 11. Folge vom Konterfass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kadochel.
Und produziert wird der Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Jan, ich muss zugeben, dass ich etwas unvorbereitet bin in dieser Folge.
Es ist skandalös. Und gibt es dafür einen Grund?
Der Grund ist, dass ich ein wenig unterschätzt habe, wie viel man zu tun hat als Trainer einer einigermaßen ambitionierten Zweitligamannschaft in den Playoffs. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein spielfreies Wochenende hatte. Es ist tatsächlich, müsste irgendwie im Februar oder sowas in der Richtung gewesen sein. Und man bereitet sich ja schon noch mal ein bisschen anders vor auf Playoff-Spiele als auf normale Ligaspiele, in denen man vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon als großer Favorit gehandelt wird. Also mir ist schon aufgefallen, dass ich jetzt noch mal deutlich mehr Zeit reinstecke. Parallel dazu ist irgendwie auch Arbeit relativ viel. Also ich gehe gerade ein bisschen am Stock, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin ein bisschen darauf angewiesen, dass du mich jetzt einfach an die Hand nimmst und durch die Folge durchführst, weil, also seit du im Ruhestand bist, hast du ja sicherlich einfach super wenig zu tun, Jan, oder
nicht? Ich hab nicht so, bist du des Wahnsinns? Weißt du, wie anstrengend die Regionalliga-Saison ist? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab das wirklich unterschätzt. Ich hatte die Vorstellung, weil ich kann mich erinnern, dass die Regionalliga, also zumindest VBB und Berlin und so, das waren früher mal, dass man sich lustig gemacht hat, so 8 Spiele oder sowas, und da hat man sich beschwert, dass es irgendwie an 2 Wochenenden vorbei ist. Ja, wirklich, was jedes Wochenende ist irgendein Spiel. Jetzt hatten wir tatsächlich sogar auch ganz kurioses Ligasystem. Also wir haben, ich weiß nicht, wie viele Mannschaften jetzt bei uns waren, irgendwie am Anfang 7 oder 8, keine Ahnung. Und jedenfalls war jetzt meine Truppe, also die Leicas, Berlin Rockets 2 oder 3 oder was auch immer das ist, waren wir Tabellenführer. Wir haben Eisbären in der Liga gehabt. Wir haben die 3-mal geschlagen in der Saison. Wir hatten jetzt aber das letzte Spiel gegen die Eisbären und wir mussten punkten. Und wenn wir verlieren, dann sind wir Zweiter. Also weil da gibt's so eine Master Round, die Punkte werden da nicht mitgenommen und so weiter und so fort. Wir haben tierisch auf die Schnauze gekriegt. Wir haben, glaube ich, 3-11 verloren. Es war ein schreckliches Spiel. Glückwunsch an die Eisbären, die haben völlig verdient gewonnen. Ich habe mir tatsächlich den letzten Wechsel auch nochmal, der Körper einfach total erledigt war. Alles hat wehgetan, Leisten wehgetan, Kopf wehgetan, Gedanken wehgetan. Habe ich mir auch nochmal einen Knöchel irgendwie verstaucht und ach, Leco mio, ey, also wirklich viel anstrengender. Und jetzt habe ich gedacht, der Spaß ist vorbei. Und jetzt habe ich festgestellt, wir spielen jetzt noch Ost-Playoffs. Das heißt, wir haben uns jetzt irgendwie qualifiziert und spielen jetzt, dieses Wochenende spielen wir, glaube ich, am Sonntag spielen wir gegen Unihockey Eagles Dresden 2 oder TU Dresden. Ich glaube, Eagles Dresden 2. Dann, wenn wir gewinnen, spielen wir noch irgendwie Halbfinals, keine Ahnung, gegen Floorfighters Chemnitz 2 oder das geht noch viel, viel weiter. Also so dieses, ich will nicht mehr erste Liga spielen, ich habe keine Zeit mehr für den Spaß, ich will hier irgendwie auf Malle mir den Bauch kraulen, ist nicht. Du spielst hier zack, durch, Ligasystem, musst du einmal durchwandern, das ist nicht so einfach. Also hier, da denkt, ich habe nichts zu tun. So hakt's noch.
Ja, guck mal, wenn du jetzt bei den Rockets geblieben wärst, also bei der ersten Mannschaft, dann hättest du jetzt seit irgendwie 5 Wochen frei, glaube ich.
Siehst du, und ich voll Idiot, ich lasse mich da noch reinlabern, dass ich da noch als Trainer hier diese Runden mitmache. Spieler, trainier uns mal hier die letzten 3 Spiele gegen Weißenfels. Kriegst du auch noch 3-mal auf die Schnauze und dann darfst du hier nochmal Regionalliga die Wochen weiter mitmachen. Ich will mich nicht beschweren. Ha, und genau, und diese hier, den 3 gegen 3 WM-Spaß, da hat man sich auch noch angemeldet. Ruhestand, Junge, ist was ganz anderes. Aber ich habe ihn mir für nächstes Jahr vorgenommen. Ich glaube, da muss ich mir was, muss ich zeitlich alles ein bisschen anders eintakten. Das war jetzt
okay,
alles.
Okay. Dann halten wir einfach fest, wir sind beide sehr im Stress, wir sind beide mittelmäßig gut vorbereitet und gehen rein in die News und dann schauen wir mal, was wird.
Was wird.
Und wir starten rein in die News-Sektion mit einem kleinen Vorgriff auf die Silly Season, könnte man wahrscheinlich sagen. 2 Größen des deutschen Floorballs, nämlich Max Blanke und Jonas Hoffmann, beide beim UHC Weißenfels tätig, beenden ihre Karriere. Hat der UHC Weißenfels vor einigen Tagen, einer Woche, irgendwie sowas in der Richtung, auf Instagram verkündet, dass das Meisterschaftsfinale jetzt das letzte Spiel in den Karrieren der beiden ist. Und damit wieder zwei gestandene Floorball-Spieler, die beide noch im zarten Alter von unterhalb 30 zumindest ihre Karriere beenden. Ich glaube, sie sind beide noch unter 30. Jonas Hoffmann ist, glaube ich, 95er Jahrgang und Max Blanke 94er. Ich kenne das genaue Geburtsdatum von Max nicht. Wenn er schon die 30 angeknackt hat, dann sei mir an der Stelle verziehen. Ich glaube, sie sind aber beide noch unter 30. Und wir hatten es ja in der einen oder anderen Folge schon thematisiert, dass es so mehr oder weniger das klassische Alter, würde ich sagen, so an der Grenze zu den 30 Jahren, dem die meisten wirklich ambitionierten Floorballer ihre Karriere beenden, weil es dann einfach irgendwann zu viel wird mit Job oder Familie oder was auch immer da auf einen zukommt. Also, kleiner Ausblick schon mal auf die Silly Season, die wir in den nächsten Monaten noch thematisieren werden. Sehen wir dann mal, wie Weißenfels diese beiden Löcher im Kader zu stopfen vermag. Und dann wollte Jan uns als nächste News ein kleines Update zur 3 gegen 3 WM zukommen lassen. Ihr habt es in der letzten Folge bestimmt schon gehört. Nach Jans Karriereende steht noch sein richtig, richtig, richtig großes Karriere-Highlight an. Das mag sich ein bisschen widersprechen, aber tut es eigentlich auch nicht, wenn man Jan kennt. Von daher bin ich gespannt. Jan, erzähl mal.
Ja, wir haben ja schon angekündigt, Deutschland schickt drei Teams zur 3 gegen 3 WM in Lahti in Finnland. Die findet vom 11. bis 12. Mai statt. Das ist leider auch das Wochenende, an dem das Final Four stattfindet. Aber damit kann man nichts machen. Und ich glaube, das Update zur letzten Folge, das sind nämlich die Gruppenauslosungen. Die stehen bereits. Ich muss jetzt nicht unbedingt alle Gruppen vorlesen, aber zumindest die deutschen Gruppen. Es gibt ja zwei Teams bei den Herren. Das ist Deutschland 1. Das ist hat sich in einer Fünfergruppe wiedergefunden. Und zwar mit Estland, der Ukraine, Team Burkindi, das ist Burkina Faso, und der finnischen Mannschaft 1. Jetzt muss man dazu sagen, was wir mitbekommen haben, die Finnen haben offensichtlich ein Ausscheidungsturnier gespielt. Also sie haben tatsächlich eine Qualifikationsrunde gespielt, damit
möglicherweise ein bisschen ernst.
Damit ja die besten Teams dort anreisen. Nicht, dass die da irgendein Fallobst hinschicken. Auf dieses Fallobst hofft aber auch Team Deutschland 2. Das ist die Truppe, mit der ich hinfahren darf. Und zwar treffen wir auf Lettland, auf die USA und auf Finnland, wahrscheinlich 3, also wahrscheinlich so eine lokale Auswahl. Was auch immer da draus wird. Bei den Damen ist, glaube ich, nur eine Mannschaft unterwegs. Da habe ich, glaube ich, einige Dümpnerinnen gesehen. Ich glaube sogar ausschließlich die Dümpner-Mannschaft. Ich glaube, zu dem Thema kommen wir sogar später noch. Und die sind in einer Fünfergruppe unterwegs mit Finnland, der Slowakei, Ukraine und Indien. Ich glaube, die Paarung hat es im internationalen Floorball auch noch nicht gegeben. Also eigentlich ganz nett, könnte man sagen. Ich habe übrigens auch die Aufstellung und die Nominierung der Schweden gesehen. Ich habe da nur Pixbo, Jönköping, Werche. Also, aber alles sehr, 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 sehr junge Bengel. Also ich glaube, die werden wir einfach mit unserer Routine an die Wand spielen. Und kann eigentlich nicht schief gehen.
Okay, also du hast zumindest niemanden aus dem aktuellen Nationalkader von Schweden da gesehen.
Nein, aber was ich mitbekommen habe, ist, dass offensichtlich sollen da so Spieler hingeschickt werden, die im Grunde so in diesem erweiterten Kader sind, damit sie sich mal mit dieser Verantwortung auseinandersetzen. Hier mach mal international was und zeig mal, dass du dein Land vertreten willst.
Ha, okay.
Übrigens, eine Sache würde ich noch hinzufügen. Wir haben vorhin uns unterhalten. also kleiner Fun Fact. Man muss ja Fotos natürlich hinschicken. Und jetzt, wenn Nationalmannschaften geformt werden, gibt es natürlich Vorbereitungslager und dann werden professionelle Bilder geschossen und Teamfotos und die werden gebaut und dann gehen sie an die IFF, damit die IFF diese Bilder dann auch auf der Website oder in ihrer App und so weiter nutzen kann. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man so Mannschaften zusammenwirft. Jetzt haben wir mit unserer Mannschaft das einigermaßen brauchbar hinbekommen. Ein Typ hat gefehlt. Wenn ihr das Bild seht, werdet ihr es wahrscheinlich herausfinden, aber ansonsten ist es relativ gut zusammengebaut. Ich glaube, ich darf so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Deutschland 1 hat es ein bisschen schwerer gehabt mit der Zusammenstellung, habe ich so ein bisschen mitbekommen, also mit dem Kader, aber ich glaube, am Ende ist die Truppe zusammen. Jedenfalls musste, glaube ich, dieses Teamfoto an einem Tag geschossen werden, wo, glaube ich, nur 2 der insgesamt 10 Mitglieder in dem Moment anwesend waren. Ich glaube, auch die Teamchefin war nicht da. Deshalb musste sehr, 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 sehr viel mit Photoshop nachgeholfen werden. Die Kollegin oder der Kollege, der da ran musste, tut mir sehr leid. Es war mit Sicherheit ein Knochenjob. Ihr werdet es jedenfalls merken. Denkt an mich, wenn ihr das Foto irgendwann mal entdeckt. Ich glaube, ich dürfte wahrscheinlich ein historisches Highlight sein, sofern es die IFF tatsächlich auch veröffentlicht.
Ja, ich habe historisches Highlight, weiß ich nicht. Ich habe das Foto sehen dürfen. Es ist schon den ein oder anderen Lacher wert. Also wer sich mit der 3 gegen 3 WM auseinandersetzt, der möge das Foto einmal begutachten. Ich glaube, du hast es gerade nicht gesagt, Jan. Du hast gesagt, wie Gruppen ausgelost worden sind. Aber wie ist denn der Modus von der 3 gegen 3 WM? Also sind ja Fünfergruppen, ja, richtig?
Ja, der ist tatsächlich knochenhart. Also was wir da jetzt rausgelesen haben, du hast Vierer- und Fünfergruppen und dann kommen, glaube ich, die Ersten, die Zweiten weiter, dann auch einige von den besten Dritten und dann teilt sich im Grunde das Feld in so eine Art A-Playoffs und B-Playoffs. Also wenn du das dann nicht geschafft hast in die nächste Runde, kannst du auch nochmal so B-Weltmeister werden. Das hat ja früher mal auch gegeben in der Fünferkategorie. Jedenfalls ist es aber sehr, sehr straff geplant. Also ich glaube, fast alle Spiele werden schon am Samstag abgespielt und dann gibt es am Sonntagvormittag die entscheidenden, glaube ich, so Halbfinalspiele und Finalspiele und dann ist irgendwann mittags die Sache durch. Also es ist sehr komprimiert, optimal für 40-jährige Knochen, um sich da einmal so zu
sagen. Ich wollte gerade sagen, das heißt, das Turnier ist nicht nur 2 Tage lang, sondern 1,5 Tage.
1,5 Tage, ja, so kann man es einschätzen. Wir haben es auch, ich glaube, hat wahrscheinlich jeder mal probiert, auch mal so ein 3 gegen 3 zu spielen. Und es ist tatsächlich nicht das klassische Kleinfeld, sondern es ist noch ein Tick kleiner.
Ja, ich habe darüber gelesen, es ist noch kleiner und es ist auch nochmal, gibt es nicht auch irgendwie Bälle beim Tor oder sowas in der Richtung?
Das müssen wir, glaube ich, nochmal eintauchen.
Also ich habe irgendwas im Schweizer Floorball gelesen. Die Schweizer sind ja auch Verfechter von der Kleinfeldvariante und die machen ja auch immer ihr Pokal, ist ja auch immer, da gibt's ja auch eine Kleinfeldvariante und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwie gelesen, ich habe es nicht ganz geblickt, dass damit das Spiel noch schneller wird, sollen erstens die Felder noch kleiner sein und dann soll es, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwie bei jedem Tor oder in jedem Tor oder so einen Ballsack geben oder sowas. Damit der Torwart dann quasi sofort wieder einen Ball eingeben kann und dann mit sofort der nächste Freischlag ausgeführt werden kann, damit es weitergeht. Irgendwie so in der Richtung.
Okay, das höre ich tatsächlich zum ersten Mal, aber es ist tatsächlich so, dass dieses Feld so klein ist, dass du also irgendwie so groß versuchen, dass du jetzt irgendwie so eine Rotationsbewegung da hinbekommst. Im Grunde kriegst du einen Ball, du versuchst irgendwie aus dem Schatten zu ballern und dann hast du jemanden, der aus dem Slot gut nachlegen kann. Viel mehr taktische Filigranität haben wir noch nicht entdeckt. Aber mal gucken.
Und was macht denn so die Vorbereitung von Team Deutschland 2, beziehungsweise wir können es ja auch Team Berlin nennen? Trainiert ihr richtig hart oder wie läuft das bei euch?
Die hat tatsächlich bereits angefangen, also das, am Donnerstag tatsächlich wird das Feld so aufgebaut, dass es den Umständen entspricht. Es wird hart geackert. Ich habe mir tatsächlich im letzten Relegations- oder was Regionalligaspiel so ein bisschen Fuß verknackst, das habe ich ein kleines Päuschen eingelegt, aber bin jetzt wieder tüchtig unterwegs, aber bis jetzt ist meine Vorbereitung ist viel Salat essen und kein Alkohol. Aber das mit irgendwas muss man ja anfangen.
Okay, ich bin sehr gespannt. Freue mich dann jetzt schon auf die nächste Folge, die wir aufnehmen. Da wirst du ja sicherlich ein bisschen berichten können aus der 3 gegen 3 WM von Lahti. Und ich werde ein bisschen erzählen können vom Final Four. Das ist dir, glaube ich, auch noch nicht so oft passiert, ne? Dass jemand dir noch eins aus dem Nähkästchen erzählen kann von einem Final Four, das in Berlin stattgefunden hat, von Sachen, die du nicht sowieso schon wusstest.
Das ist schon bitter, ja. Aber man kann ja nicht immer dabei sein. Ich kann mich erinnern, also das bitterste Verpassen eines Final Fours, glaube ich, war vor 2 Jahren oder vor 3, 4 Jahren, als tatsächlich das erste Mal Final Four in Berlin in der Max-Schmeling-Halle war.
Alle das Final Four verpasst haben,
oder? Nee, ich wollte tatsächlich einen Spieler nennen, das war damals Christian Keil, der 18 Jahre Bundesliga abarbeitet, sich dann nochmal die Saison verlängert und nochmal die Saison durchackert durch Corona, weil er sich denkt, dieses Final Four in der Max-Schmeling-Halle, das muss man doch mitnehmen wollen. Und dann kriegt er 3 Tage davor einen positiven Corona-Test und dann war diese Geschichte vorbei. Scheiße. Also man kann so ein Final Four auch auf eine sehr, sehr bittere Weise verpassen. Ah, und ich glaube, das hier ist schon eher unterhaltsam.
Das ist dann schon noch okay. Ja, alles klar. Okay. Guti. Und dann, bevor wir größtenteils wieder über die deutsche Bundesliga reden, in dieser Folge, einfach gleicher Grund wie letzten Male, jetzt gerade sind die Playoffs, jetzt die heiße Phase, beziehungsweise die Playoffs sind teilweise vorbei. Also wenn wir jetzt nicht über die Bundesliga reden, wann dann? Reden wir kurz über den internationalen Floorball und gucken heute nach Tschechien und in die Schweiz. Weil das jeweils die beiden Länder sind, die jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme schon komplett durchgespielt sind, die Playoffs. Und Schweden und Finnland fehlen noch. Die holen wir dann bei der nächsten Folge nach. Jan, ich glaube, du hast sowohl das Superfinale geguckt, als auch das Superfinale in der Schweiz, als auch in Tschechien geguckt. Stimmt das?
Das Tschechische habe ich geguckt, das Schweizer habe ich mir so ein bisschen in Fetzen dann zusammengetragen. Ich war, in Tschechien war es tatsächlich Zufall, weil ich meinen Vater besucht habe, ich habe Fernseher angemacht und plötzlich war das Superfinal. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir vielleicht die Halle sogar angeguckt, aber manchmal verschläft man sowas. Jedenfalls, wenn wir mit den Tschechen anfangen, Tatran hat da ja nach seinem Champions Cup Erfolg jetzt auch den Titel geholt gegen Nada Boleslav. 4-3 stand es dann 4 Minuten vor Spielende. Also eigentlich war Tatran schon kurz davor, das klar zu machen. Dann mit 6 Feldspielern, Torwart raus, Nada Boleslav 4-4, ganz, ganz kurz vor Schluss. Und dann ein ganz seltsames Ende hat das Spiel gefunden. Und zwar in Verlängerung zieht Hanak, das war der rechte Flügel, zieht so ein bisschen an der rechten Flanke raus, kommt nicht zum Abschluss, bewegt sich eigentlich wieder zurück in die Abwehr und schießt dann so ein bisschen aus dem Schatten raus. Und Bauer, das ist ja mittlerweile Torwartlegende der tschechischen Nationalmannschaft, der Ball geht eigentlich gar nicht ins Tor, aber Bauer streckt sich und lenkt sich den Ball dann selbst ins Netz. Und dann war die Geschichte vorbei und dann war Tatran Meister. Also das war sehr, 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 sehr bitteres Ende. Aber dann irgendwie auch verdient für Tatran. Und wer da wieder überragend war, war tatsächlich Marek Benes. Also wir haben letztes Mal schon mehrfach über ihn gesprochen, dass es jetzt im Augenblick so der überragende tschechische Spieler ist. Der ist wirklich überall, hat das 4-3 gemacht, hat er auch die Vorlage dann bei diesem Overtime-Tor.
Ich glaube 4 Punkte wieder, ne? Ich glaube 2 Tore, 2 Vorlagen bei 5 Toren, die Tatran insgesamt geschossen hat.
Das kann sein. Also und vor allen Dingen, das ist dieser Spieler, der, wenn er auf dem Platz ist, du siehst ihn sofort, weil einfach so eine Präsenz und so eine Körperlichkeit, also das ist meiner Meinung nach tatsächlich im Augenblick wahrscheinlich wirklich einer der besten Spieler der Welt. Und insgesamt 13.500 Zuschauer, das war bis jetzt war das die größte Zuschauerinnenzahl diese Saison, die es zu einem Spiel geschafft hat. Und bei den Damen hat Vítkovice gegen Kodov geschafft, mit 5-3 gewonnen. Und das ist auch ein Grund, also 3 dieser 4 Teilnehmer dieses Superfinaltags in Tschechien, waren tatsächlich Prager Teams. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass es eigentlich so ein Fluch und Segen zugleich ist. Wenn du dann halt so ein Finale hast, dann kriegst du die Halle zwar relativ gut voll, weil so viele Mannschaften aus Prag kommen. Andererseits ist es ein ziemliches Problem für die Ligaphase, in der dann halt verhältnismäßig wenige Zuschauer kommen. Mhm. Und das ist dann halt so die Rechnung. Aber wenn man dann ein Superfinale in Prag ausrichtet, dann ist die Stadt tatsächlich komplett wach und so eine Kulisse, die hat's schon in sich.
Mhm. Kleine letzte Anmerkung zu Tatran noch, ist mir gerade aufgefallen, die haben dann diese Saison das Triple geholt, ne? Also die haben Pokal geholt, Meisterschaft geholt und Champions Cup. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist noch nicht wahnsinnig vielen Teams gelungen. Also ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sie die Ersten sind, aber ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern, wer das zuletzt geschafft hat. Bestimmt irgendwann mal wahrscheinlich Falunder, Stovretta oder so, das könnte man wahrscheinlich ausgehen.
Wobei man sagen muss, ich glaube, in Schweden hat es den Pokal lange Jahre gar nicht gegeben. Also die haben ja, glaube ich, wirklich nur einen Ligatitel gehabt.
Ist das so? Wusste ich gar nicht.
Bin mir ziemlich sicher, dass es in Schweden so einen klassischen Pokal, glaube ich, gar nicht gab. Aber kann auch sein, dass ich da jetzt im Trüben fische.
Okay. Gut, und dann kommen wir aus der tschechischen Extraliga weg und gehen rüber in die Schweizer Lidl Uni Hockey Prime League. Gott, das ist immer noch eine Mund voll. Wo tatsächlich bei den Herren Zug United den Titel geholt hat, damit zum ersten Mal Schweizer Meister geworden, haben 6-5 gegen ehemaligen Seriensieger, aber zumindest Schweizer Rekordmeister Wieler Ersingen gewonnen. Überragender Akteur, einmal mehr, beziehungsweise eigentlich gab es 2 überragende Akteure, aber einmal mehr Albin Schögerin hat 3 Vorlagen gemacht und ich glaube, theoretisch wäre es auch eine 4. oder eine 5. gewesen noch, aber gab so 1-2 Sequenzen, wo er wieder einen überragenden Pass spielt, der wird dann im Slot nochmal quergelegt und erst dann ist es ein Tor so. Aber ich glaube, nach Eishockey-Regeln wären das auf jeden Fall noch ein paar mehr Vorlagen gewesen. Und Emil Johansson auch mit einem Tor und 2 Vorlagen. Ja, wie gesagt, 6-5 ausgegangen. Zug United damit zum ersten Mal Sieger. Und ungefähr 9.000 Zuschauer haben das Superfinal gesehen. Ich glaube, das ist auch Schweizer Rekord gewesen. Und dieser Titel hat, was ich so mitbekommen habe, tatsächlich ziemliche Diskussionen ausgelöst in der Schweiz. So nach dem Motto, naja, es ist eigentlich egal, wer die Schweizer im Team sind. Du brauchst halt 4 Superstars und dann holst du den Titel. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert und ich möchte damit keinen Zugang zu nahe nahe treten. Das ist auch gar nicht meine Einschätzung. Aber das ist, was ich so ein bisschen aus unserem südlichen Nachbarland an Vibes mitbekommen habe.
Und man muss natürlich dazu auch sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann mal so ein Monsterpaket gegeben hat, das aus einem Land ins andere rübergeschoben wurde. Also, weil das sind ja tatsächlich dieser erste Block, der da zusammenspielt, der hat allein in diesem Finale, ich glaube, sie haben alle Tore gemacht, alle sechs.
Nicht alle Tore, wer war das denn? Staub heißt der Kollege, glaube ich.
Ja,
ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, es hat ein Schweizer in dem Block gespielt mit denen, weil sie einfach nur vier sind und einen fünften brauchen sie dann schon noch. Und ich glaube, der hat tatsächlich ein oder zwei Tore gemacht.
Aber genau, genau. Aber es war der Block.
Es war der Block, sorry. Ja, richtig. Es war auf jeden Fall der Block.
Genau, also der Block hat alle Bun gemacht und ich glaube, einmal haben sie kassiert, das ist irgendwie das letzte Tor, das 5 zu 6. Und ich habe da so ein bisschen gemischte Gefühle, weil es ist, ich meine, du freust dich natürlich für so eine Mannschaft jetzt nicht, es ist jetzt nicht ein Leicester City, die da plötzlich völlig überraschend irgend so eine Elite überrollen, aber irgendwie ist es ja dann wahrscheinlich für den Sport, also für die Schweiz, auch mal so ein Highlight. Ich meine, die werden sowas natürlich jetzt nicht über Jahre hinweg halten können, denke ich mal. Also ich kenne jetzt nicht die finanziellen Strukturen, also die Jungs kosten wahrscheinlich schon Geld, wenn nicht den Verein dann irgendwelche Sponsoren. Aber natürlich ist es schon ein sportliches Highlight, wenn du da so eine Line hast und ich glaube, die Leute kommen und wollen das auch mal sehen, weil das hast du halt nicht alle Tage. Inwiefern das dann tatsächlich irgendeine sportliche Entwicklung ankurbelt in dem Verein, das, ich glaube, so tief kann ich jetzt halt im Augenblick auch nicht reinblicken.
Ja, und also was du gerade schon angesprochen hast, ich finde das immer ein bisschen überspitzt formuliert, weil das sind ja jetzt nicht einfach vier Ausländer, die sich geholt haben, sondern das sind halt vier glasklare Topspieler, so, ne, die auch jeweils in der Nationalmannschaft noch eine riesige Rolle spielen, also sowohl bei Schweden als auch bei Finnland. Und klar, die sind alle schon ein bisschen älter, ich glaube, die sind alle vier tatsächlich über 30 und Robin Nilsberg ist sogar 33, 34, irgendwie sowas in der Richtung, aber der ist immer noch einer der besten Verteidiger in Schweden und spielt immer noch Nationalmannschaft erste Linie, so. Von daher, es gab, glaube ich, auch noch nicht, ich glaube, es gab noch nicht so viele Teams und ich glaube, es wird auch anderen Teams schwerfallen, das nachzumachen. Also die meisten bekommen einfach nicht vier Superstars aus irgendwie Skandinavien, sondern wenn es richtig, richtig gut läuft, zwei oder so, ne?
Absolut. Deshalb,
das wird, ja. Was du gerade noch gesagt hast, ich habe letztens auch ein kurzes Interview gesehen mit dem Sportchef von Zug United. Der kam so mehr oder weniger sympathisch rüber, mehr oder weniger. Es ist wohl schon so, dass die ein bisschen bezuschusst werden, die Jungs. Aber er sagt da auch ganz klar, dass die tatsächlich noch eigene Jobs haben und selber ihrem Einkommen nachgehen. Ich glaube, Robin Nilsberg ist ja auch Banker. Ich glaube, dass tatsächlich einfach die Region Zug auch ein relativ großer Vorteil. Ich glaube, das ist dann einfach so ein bisschen das Gesamtpaket, dass sie nicht so viel bekommen vom Verein, aber eben was für Jobs sie in der Region bekommen können. Ich glaube, das spielt auch eine relativ große Rolle.
Ja.
Und dann, da müssen wir noch über die Damen sprechen. Das war deswegen nämlich auch eine relativ spannende Partie und ein relativ eigenartiges Spiel tatsächlich auch. Und zwar hat da gespielt Zug United gegen die Kloten Dilikon Jets. Und die Jets lagen, ich glaube, 0-3 zurück nach irgendwie 10 Minuten oder sowas in der Richtung. Und so nach und nach haben die Jets es dann doch noch abgeknabbert, den Rückstand. Und dann stand es 5-5 und ist am Ende ins Penalty Season gegangen. Und da hat dann einmal mehr Dietlikon gewonnen. Und Dietlikon mittlerweile auch absoluter Serienmeister in der Schweiz. Also 2019 haben sie den Titel geholt, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. 2020 ist die Saison dann abgebrochen worden in der Schweiz, also da gab es keinen Sieger. Und alle Superfinals nach Corona, also 2021, 22, 23, 24, haben alles die Jets geholt. Jetzt könnte man sagen, gut, die haben einfach einen überragenden Kader, die rennen damit alles platt. Aber wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, das ist eben gar nicht so. Also ja, das war mal so. Ich glaube, den Titel vor 2 oder 3 Jahren, da war es eben schon noch so, dass sie einfach, ich glaube, da haben sie die halbe Schweizer Nationalmannschaft gestellt. Und dann war auch mehr oder weniger klar, dass sie den Titel holen werden. Und ich glaube, seitdem hatten die einen Kaderumbruch, wie man ihn wirklich selten gesehen hat. Ich habe letztens irgendwie gelesen, ich glaube, von dem Team, was tatsächlich vor 2 oder 3 Jahren den Titel geholt hat. Ich meine, es war der vor 2 Jahren. Es sind nur noch 2 Spielerinnen übrig. Also das ist im Prinzip mittlerweile ein komplett anderes Team. Aber dieses sprichwörtliche Siegergehen, von dem man ja hin und wieder spricht, das scheinen sie im Verein irgendwie tief verwurzelt zu haben.
Und damit haben wir die News durch und gleiten elegant rüber zu den Bundesligen.
So, und wir haben ja viele verschiedene Hörerinnen und Hörer und ich bin mir nicht sicher, wie intensiv jeder Einzelne die deutschen Bundesligen verfolgt. Deshalb holen wir euch an der Stelle nochmal kurz ab. Wir fangen an, über die erste Floorball-Bundesliga der Herren zu sprechen. Und da war der Stand in der letzten Folge, dass gerade die Playoff-Halbfinals gespielt worden sind. Da hat Weißenfels 2-1 geführt gegen Chemnitz. Hamburg hat 2-1 geführt gegen Leipzig. Und in den Playdowns, über die müssen wir auch noch kurz sprechen, hat München geführt gegen Kaufering mit 1-0 und hatte noch die Heimspiele vor sich. Und jetzt darf Jan euch kurz erzählen, wie die Playoffs gelaufen sind.
Na, ich fange einfach mal mit den Herren an. Und zwar, ich meine, alle haben es wahrscheinlich mitbekommen in den sozialen Medien, das Finale zwischen Weißenfels und Hamburg ist über 5 Spiele gegangen. 7-5 für Weißenfels das erste Spiel. 3-6, 8-4, 4-9 und das entscheidende 5. Spiel gewann dann Weißenfels zu Hause mit 7-4. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie so, also ich habe versucht natürlich alle Spiele zu verfolgen und man versucht das so gut es geht mitzunehmen und auf die Entfernung her und über die Videos so ein bisschen herauszulesen. Ich war sportlich jetzt nicht wirklich mitgerissen, was seltsam klingt, wenn man sagt, man hat eigentlich eine Serie, die geht über 5 Spiele. Wenn ich das jetzt irgendwie so ein bisschen sporttaktisch zusammenfassen würde, du hast Hamburger, die waren bis unter die Zähne motiviert, hatten aber so ein bisschen damit zu kämpfen, dass sie manchmal zu schnell für sich selbst waren. Du hattest Weißenfelser, die sehr geduldig waren, die sehr präzise waren, die auch gut abgewartet haben und das im Grunde wirklich von Spiel zu Spiel zu Spiel zu Spiel. Und wenn ich so ein bisschen rückblicke, würde ich fast sagen, dass mich die Hamburger, und ich habe wirklich größten Respekt davor, wie weit sie gekommen sind und dass sie dann auch in so einer Finalserie dann auch nochmal die 2 Siege holen. So ein bisschen hatte ich mir fast ein bisschen mehr erhofft. Also du hast schon so diesen Unterschied in der Routine gesehen. Wie Weißenfels, einfach, wenn die mal wirklich tief kommen, sie bauen ihre Raute auf, wenn der Gegner mal draufspringt und ein bisschen Druck machen möchte, das ist genau das, was sie wollen. Also sie spielen da einfach den Ball mit 2 Berührungen raus in den freien Raum und haben dann einfach Abschluss. Trauen sich auch mal, einfach 4 Spieler vorne festzusetzen, um offensiv einfach Druck zu machen, haben einfach nur noch einen Abwehrspieler hinten. Und das ist schon eines Meisters würdig. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, völlig verdienter deutscher Meister. Wenn man so ein bisschen auch die Kulissen zusammenfassen will, also das, ich glaube, mehr geht in Deutschland nicht. Hamburg hat die Halle vollgekriegt, ich glaube, mehr als 400 Leute dürfen da gar nicht rein. Deshalb stand da, glaube ich, immer irgendwo 399 Zuschauer. Bei Weißenfels waren es dann irgendwann so 730, 750, stand zumindest im Protokoll. Ich war in den Viertelfinals, in den Halbfinals und auch so ein bisschen in den ersten Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen enttäuscht. Also ich glaube, die Zuschauerzahlen kennen wir aus vergangenen Jahren schon sogar, würde ich sagen, ein bisschen in höheren Dimensionen, zumindest durchweg. Aber am Ende, glaube ich, ist das halt der Stand der Dinge. Wenn ich persönlich da jetzt noch ein paar Spieler hervorheben sollte, ich glaube, der Topscorer ist dann tatsächlich der Hamburger Kollege Vogel geworden mit 12 Toren und 9 Vorlagen. Das überrascht jetzt wenig. Mein persönlicher MVP, ich glaube, das passt auch ganz gut zu der Einleitung bei den News, war tatsächlich Jonas Hoffmann, der in den letzten 2 Spielen da nochmal groß aufgetrumpft ist. Sascha Herlt hat mal wieder in den entscheidenden Spielen draufgelegt, also im Verhältnis zu der Ligaphase. Insgesamt war das schon eine solide Finalserie, aber irgendwie war ich unbefriedigt. Aber ich weiß nicht. Wie hast du es verfolgt?
Das ist tatsächlich witzig, weil darüber haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen miteinander, also weder in der Vorbereitung noch irgendwie nebenbei. Und mir geht's tatsächlich sehr ähnlich wie dir. Das ist ja interessant. Ich hatte immer so ein bisschen die Angst, dass es nur mir so geht und dass ich irgendwie zu hohe Ansprüche oder zu hohe Erwartungen habe oder sowas. Aber ich kann tatsächlich vieles von dem teilen, was du gesagt hast. Ich fand die Serie auch ein bisschen dubios, weil, also enger kann eine Serie ja nicht sein, ne? Ist über 5 Spiele gegangen, ich glaube, 3 oder sogar 4 von den Spielen oder sowas, da war es am Ende zumindest so, dass das Empty Net noch relevant wurde. Also das eine Team, das 6-5 gezogen hat und dass ein Comeback auch mal mehr oder weniger in der Luft lag, ne? Also dass es zumindest im Bereich des Möglichen war und dass nicht ein Team einfach so gnadenlos weggeschossen worden ist, dass man gedacht hat, gut, jetzt können wir auch noch 2 Drittel einpacken und fertig ist die Laube. Ich fand es tatsächlich auch so, wie du gesagt hast, ich fand Weißenfels gar nicht so unfassbar gut. Sie haben das schon, also was sie gemacht haben, haben sie halt extrem gut gemacht. Sie haben halt fast keine Fehler gemacht. Das muss man einfach sagen.
Ja,
und absolut. Das war aus meiner Sicht auch der ganz, ganz, ganz große Unterschied in der Finalserie. Also Hamburg hat einfach zu viele krasse Fehler gemacht, die wo Weißenfels dann zu relativ einfachen Treffern teilweise nutzen konnten. Teilweise haben sie auch sogar noch ein paar Chancen liegen lassen. Und Weißenfels hat halt fast gar keine großen Fehler gemacht. Also wenn Hamburg Tore geschossen hat, dann war wirklich vieles davon, waren irgendwie Dinger, für die sie relativ hart arbeiten mussten oder extrem schnell kontern oder sowas. Und ich habe auch das Gefühl, dass Weißenfels im Angriffsspiel bewusst ein paar Prozent rausgenommen hat, weil Hamburg kann sehr, sehr viele Sachen richtig gut, aber wenn sie irgendwas wirklich gut können, ist es halt kontern, ne? Also gerade mit den schnellen Flügeln, so Fleming ist fix unterwegs, Philipp ist fix unterwegs und gerade die, also Fleming Kühl, Philipp Wilbrand und gerade die komplette erste Linie, also mit Luca Vogel, Chris Wilbrand und den Bohls-Brüdern, die auch beide wirklich schnell sind, was man auch in der Finalserie immer wieder mal gesehen hat, wenn die irgendwie Bandenzweikämpfe geführt haben oder so und einfach den Leuten weggelaufen sind. Also da muss man wirklich aufpassen. Wenn du gegen die einen Ballverlust hast, dann klingelt hinten halt. Und ich hatte das Gefühl, dass Weißenfels das einfach sehr gut analysiert hat. Und dann gesagt hat, gut, wir nehmen im Angriffsspiel vielleicht 1-2% raus, stehen ein bisschen tiefer, gehen nicht ganz so extrem nach vorne, setzen uns nicht ganz so extrem fest, verzichten dafür vielleicht auf die ein oder andere Torschuss, die wir uns rausspielen könnten, werden dafür aber auf keinen Fall ausgekontert. Und gleichzeitig haben wir keine einfachen Ballverluste im Aufbau. Und damit haben sie Hamburg halt geknackt. Also ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass das Team gewonnen hat, was einfach cleverer gespielt hat und einfach deutlich weniger Fehler gemacht hat. Ich finde aber nicht, dass die Finalserie von Minute 1 bis Ende irgendwie komplett mitreißend war, weil sich irgendwie beide Teams mit offenem Visier geprügelt haben oder sowas. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr abwartend und vorsichtig war von den Teams.
Ja, ich glaube, du hast es auch gut zusammengefasst. Dieses Hoch-Runter war ja genau das, was Weißenfels eigentlich nicht wollte, ne?
Genau,
richtig. Und dadurch, dass sie das ausgehebelt haben, haben sie einerseits Hamburg Wind aus den Flügeln genommen, aber andererseits natürlich auch die Serie dadurch halt gedrosselt. Also das genau. Was wir uns vielleicht erhofft haben, war dann halt bewusst weg, aber dann vielleicht auch der Grund, warum Weißenfels den Titel geholt hat.
Genau, richtig. Also deshalb, ich will auch gar nicht sagen, dass Weißenfels unverdienter Meister ist oder so, oder dass sie nicht den besten Floorball gespielt haben. Das haben sie auf jeden Fall. Also Floorball ist ein Spiel, das ist so krass geprägt von Fehlern. Wenn du davon einfach weniger machst, dann gewinnst du halt auch verdient Spiele. Absolut. So von daher alles gut. Es war jetzt aber eben nicht so, dass ich die Serie geguckt habe und danach gedacht habe, boah, Weißenfels spielt so geilen Floorball. Das ist das, worauf alle hinarbeiten müssen, sowas in der Richtung. Also sie spielen halt einfach extrem kontrolliert oder haben in der Serie extrem kontrolliert gespielt. Ich glaube, sie hätten auch anders spielen können, haben sich aber eben bewusst für diese Herangehensweise entschieden und haben damit recht gehabt. Was ich außerdem fand, du sagtest schon, die Kulisse war dessen würdig. In Weißenfels würde ich das komplett unterschreiben. Also ich finde die Halle super. Ist, glaube ich, nicht ganz ohne Grund, dass da Erstliga, Zweitliga Basketball gespielt wird. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, in welcher Liga die so alle sind. Ich glaube Erste. Aber es ist halt auch Basketball. Sorry, ich bin hier für Floorball-Podcast, nicht für Basketball. ich war auch bei einem Finalspiel in Hamburg und von der Zuschauerzahl her war ich da komplett happy. Also 400 Leute in der Halle, die haben auch Stimmung gemacht ohne Ende. Von daher alles gut. Ich fand die Kulisse trotzdem, dafür, dass wir im Floorball immer so viel darüber reden, was wir eigentlich wollen und dass wir hoch hinaus wollen und so, dafür fand ich es ein bisschen dünn, muss ich ehrlich sagen. Also es hat sich ein bisschen angefühlt wie jedes andere Bundesligaspiel in Hamburg, nur dass halt mehr Zuschauer da waren. Und es waren schon noch so ein paar Sachen dabei, wo ich so dachte, boah, Leute, dafür, dass das hier quasi das Nonplusultra sein soll im deutschen Floorball, da müsste eigentlich mehr gehen. Na, also es war immer noch so, die Spieler saßen irgendwie auf diesen kleinen Schulbänken, die irgendwie ja in jeder Sporthalle in Deutschland stehen. Die Strafbänke waren irgendwie diese Turnkästen. Die Halle an sich ist okay für einen normalen Bundesligaspielbetrieb und so, habe ich auch gar kein Problem mit. Aber so wahnsinnig geil geschmückt oder eine riesige Kulisse gab es da auch nicht. Kleine Anekdote noch, die Weißenfelser Spieler haben sich beim Warm-up irgendwie ihre Shirts zwischendurch mal ausgezogen und die andersrum gedreht, weil da, weiß ich nicht, das Budget für Leibchen vielleicht aufgebraucht war oder sowas in der Richtung, keine Ahnung. Also ich finde, es gab viele Sachen, wo man so ein bisschen gesehen hat, auf welchem Stand wir leider tatsächlich einfach noch sind im Floorball und dass es eben nicht professionell und marketingmäßig und so auf dem Niveau zugeht, was wir uns alle wünschen. Und ich will da Hamburg gar keinen Vorwurf machen, das ist halt auch nicht planbar, muss man sagen. Ne? Also du kannst ja nicht damit rechnen, dass du irgendwie als Team ins Finale kommst. Außer du bist vielleicht Weißenfels, weil die relativ regelmäßig ins Finale kommen, aber sei dahingestellt. Alle anderen Teams können damit wahrscheinlich nur mehr oder weniger rechnen oder planen und können dann nicht einfach sagen, gut, jetzt sind wir ins Finale gekommen, jetzt müssen wir irgendwie eine andere Halle ranschaffen und irgendwie die Dimensionen auf einmal sprengen. Weil du weißt ja auch erst 2 Wochen vorher, dass du später Finale spielst. Aber bei mir war die Finalserie, so spannend sie auch war, tatsächlich hat die, eigentlich mag ich das Superfinale nicht. Also aus sportlicher Sicht finde ich, ist das absoluter Quatsch. Aus meiner Sicht ist der Meister immer ein verdienterer Meister, wenn du tatsächlich eine Serie gewonnen hast und nicht einfach nur ein Spiel gewinnst. Aber als ich in Hamburg in der Halle saß und mir das Spiel angeguckt habe und die Kulisse mitbekommen habe und so und das drumherum, dachte ich schon so ein bisschen, boah, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, ein Superfinal zu machen. Also dann kann man eben, dann ist es nur ein Spiel, das ist mir klar, aber dann kann man dem Ganzen eben einen würdigen Rahmen bieten und sagen, so und jetzt präsentieren wir uns einmal und das Ganze sieht richtig, richtig geil aus. Auf der anderen Seite habe ich dann auch wieder gedacht, vielleicht muss man einfach sagen, dafür ist der Titel Deutsche Meisterschaft nicht da. Das wird über eine Serie entschieden, das ist dann eben der sportlich absolut relevantere Titel und dafür haben wir eben die richtig, richtig geile Kulisse und das Premium-Produkt im deutschen Floorball, das ist dann vielleicht einfach das Final Four. Da ist der Titel nicht ganz so viel wert, muss man glaube ich einfach sagen, weil es einfach deutlich simpler ist, den zu holen. Also der Weg dahin ist deutlich einfacher. Aber gleichzeitig ist das dann eben die Geschichte, wo coole Videos entstehen und Reels und Fotos und Clips und keine Ahnung. Ja, sollte jetzt gar keine so eine Rant werden, wie es geworden ist. Es sollte jetzt auch nicht heißen, dass ich mir unbedingt das Superfinale wünsche. Das waren einfach so meine Gedanken nach dem Finale.
Ja, sehe ich genauso. Und ich glaube, der Klassiker ist dieses, dass in den Pausen plötzlich die Kinder mit den Schlägern auf dem Platz stehen und einfach nur so wie durch die Gegend ballern. Das ist immer so das Zeichen, dass man sich im Grunde kein alternatives Programm überlegt hat, wie man tatsächlich ein solches Spiel halt in ein ordentliches Kleid bringt.
Ja, das dachte ich tatsächlich auch. Davon bin ich mittlerweile wieder so ein bisschen weg. Ich finde, es hat auch irgendwie was sehr, sehr Bodenständiges, wenn du sagst, so, das ist unsere Halle, da wird das Finale gespielt, da geht's jetzt richtig zur Sache und dann hast du halt irgendwie 8 Minuten Pause zwischendrin und wir sind halt immer noch so nah an der Basis, dann ist es halt, komm, fuck it. Die ganzen Kinder sind eh in der Halle, die haben eh alle Bock auf Zocken, dann können die auch auf dem Feld rumrennen und spielen. Also, ich finde es tatsächlich gar nicht mehr so schlimm, wie ich es mal dachte. Ich finde, man könnte dem Ganzen ein bisschen anderen Rahmen geben, indem man dann einfach sagt, so, wir machen das einigermaßen organisiert. Wir machen einfach quasi 2 kleine Felder quer mit Toren, dann sollen die Kiddies, die in der Halle sind, gegeneinander spielen oder sowas in der Richtung.
Ja, genau.
Dann ist es ein, kann man das vielleicht noch mal ein bisschen anders verpacken. Aber an sich finde ich das eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich es tatsächlich ein bisschen sympathisch.
Gut.
Dann ja. Müssen wir noch kurz sprechen über, sorry, ich wollte nicht reingrätschen. Ich war mir nur nicht sicher. Ich wollte nur nicht, dass wir es übersehen. Es gab auch noch ein Bronzespiel. Da hat Leipzig gegen Chemnitz gewonnen. Also Leipzig holt Bronze, Hamburg damit Silber. Erstmalig in der Vereinsgeschichte. Weißenfels zum 14., 15., 16. Mal Deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Sorry, es sind so viele Titel. Ich weiß nicht genau, wie viele das war bei euch. Verzeiht es mir.
Und, ich glaube tatsächlich zum 16. Mal.
Okay.
Und das war auch der einzige Social-Media-Post von Weißenfels, der mir hängen geblieben ist. Ich glaube, zum Social-Media-Game können wir wieder irgendwann später kommen oder das können wir irgendwann anders analysieren. Aber das haben sie schon gemacht. Da hast du so ein Video, das glaube ich, das war so ein Reel. Und das hat im Grunde gefilmt, wie sich gerade jemand im Instagram-Account einloggt und dort im Grunde diese Bio umschreibt und eben diesen Titel dazu schreibt. Das war sehr, sehr schön gemacht. Und okay. Damit beende ich auch meinen Kommentar zu Weißenfelser Social Media Arbeit.
Okay, und dann haben wir quasi noch die andere Seite der Bundesliga, über die wir sprechen müssen. Ich hatte ja eingangs gesagt, Playdowns, der Zwischenstand war, dass München 1-0 geführt hat in der Serie gegen Kaufering, auswärts in Kaufering gewonnen hat und quasi noch 1 bzw. 2 Heimspiele vor der Brust hatte, je nachdem, ob sie das erste gewinnt oder nicht. Und ich habe mal das direkte Zitat nicht mehr im Kopf, aber ich habe relativ vollmundig, glaube ich, gesagt in der letzten Folge, so, ja, München wird das schon holen, gar kein Problem. Sie haben es nicht geholt.
Ja, man muss auch einwerfen. Also das war ja also mental nochmal eine Riesennummer, weil München hat in Kaufering,
wie sie gewonnen haben, ne?
Genau, ja. 5-8 stand es im letzten Drittel. 5-8, also für Kaufering lag München zurück, hat aufgeholt, hat in Overtime in Kaufering gewonnen. Das ist eigentlich, müsste das Knockout sein, mentaler, weil damit fährst du jetzt nach Hause und machst das Ding eigentlich klar. Und dann kriegst du tatsächlich noch 2-mal auf die Schnauze. Und du hast es ja vorhin, wir haben kurz darüber gesprochen, sie haben tatsächlich in 3 Spielen insgesamt 24 Gegentore von Kaufering kassiert. Also da ist irgendwie ja. Die Defensive komplett abgeschmolzen.
Ja,
Ja, genau. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Also hätte ich gewusst, dass einfach das normale Kaufringer Spiel dazu führt, dass sie jedes Mal 8 Tore schießen, exakt 8, dann wäre ich tatsächlich auch ein bisschen skeptischer gewesen, was die Münchner angeht. Weil normalerweise gewinnst du Floorball-Spiele nicht, wenn du 8 Tore kassierst. Also das kann mal passieren, wie es dann ja auch in Kaufering passiert ist. Aber es wird sich wahrscheinlich nicht so oft wiederholen. Und dann waren es eben noch einmal 7 Tore, die München geschossen hatten, einmal 2. Das reicht halt jeweils nicht, um die 8 aufzuholen.
Und ich schlage die Brücke zu den Mannschaften, die letztendlich von unten hochgucken.
Warte kurz, ich möchte noch einen Fun-Fact loswerden.
Also sicher.
Und zwar das letzte Spiel war ja am 31.03. Damit muss München jetzt, also weil München die Playdowns jetzt gegen Kaufering verloren hat, Direktabsteiger, gerne die letzte Folge nochmal hören, wenn ich es nicht mehr im Kopf habe. Wernigerode steigt direkt ab, freiwilliger Rückzug. Deshalb darf München jetzt Relegation spielen. Und wie gesagt, letztes Spiel von denen war am 31.03. Und ich glaube, das letzte Spiel in der Relegation wird sein, jetzt muss ich einmal kurz Kalender aufmachen. So, hier sind Final Four. Das letzte Spiel in der Relegation wird sein, ich glaube, am 25. oder am 26. Juni. Also die haben ihre Saison jetzt mit der Niederlage einfach mal lässig um irgendwie 7 Wochen oder sowas verlängert. Das ist schon krass. Jetzt sagst du, das wollte ich noch einmal anmerken, wie sich das alles terminlich auswirken kann.
Das ist tatsächlich bitter und wir haben auch gegrübelt, warum überhaupt diese Spiele zwischen München und den Leipzigern, weil die sind jetzt diejenigen, auf die München trifft, warum die so spät angesetzt sind. Die sind ja tatsächlich erst in der zweiten Hälfte oder sogar relativ am Ende des Mai-Monats terminiert. Und da könnte man sich auch denken, das könnt ihr doch auch ein bisschen früher spielen. Aber es gibt ein AFF-Wochenende dazwischen, es gibt das Final Four und das ist dann wahrscheinlich ein Grund, warum man das jetzt nicht früher anfangen wollte und dann irgendeine unnötige Pause, dann ist es dann halt verspätet. Eigentlich wollte ich zu einer Laudatio anstimmen und zwar willkommen zurück in der ersten Bundesliga. Du bist ja aufgestiegen mit Schenefeld.
Ah, vielen Dank, Jan, vielen Dank. Fühlt sich sehr gut an. Also kann man, glaube ich, ehrlich sagen, haben relativ lange darauf hingearbeitet. Letzte Saison war auch wirklich, wirklich, wirklich nicht so wahnsinnig schön in der ersten Bundesliga. Von daher fühlt es sich tatsächlich ganz gut an, jetzt mehr oder weniger straight durchmarschiert zu sein und nächste Saison wieder erste Bundesliga spielen zu dürfen. Fühlt sich aber tatsächlich auch ein bisschen merkwürdig an, muss ich sagen, an der Stelle. Und ich kann auch gleich erzählen, warum. Aber ich will erstmal noch kurz skizzieren, wie die Zweitliga-Playoffs jetzt eigentlich gelaufen sind. Der letzte Zwischenstand, den wir euch vermeldet hatten, war, dass jeweils das erste Spiel in der Viertelfinalserie ist schon gespielt oder in den Viertelfinalserien ist schon gespielt worden. Und wir hatten ja schon ein paar Mal gesagt, es gab in der zweiten Bundesliga diese Saison diese relativ klaren Top-4-Teams, nämlich Schenefeld, Ebersgöns, Leipzig, DHFK Leipzig und die Inntaler Wölfe. Und alle 4 Teams haben dann auch ihr Viertelfinale gewonnen. Auch jeweils glatt in 2 Spielen. Schenefeld gegen Erlensee, Leipzig gegen Hannover Mustangs und Lienthal gegen Frankfurt waren alle sehr, sehr deutlich, die 2. Spiele. Von daher, das war relativ diskussionslos. Ebersgöns gegen Dessau war deutlich knapper. War das Hinspiel schon einigermaßen knapp. Also hat Ebersgöns 10-6 gewonnen. Ich glaube, Dessau hat aber relativ lange geführt. Und genauso war es auch im Rückspiel. Aber auch da hat Ebersgöns gewonnen, nämlich mit 8-7. Von daher hat Dessau so ein bisschen waren ja tatsächlich das einzige Team außerhalb von Schenefeld und dem DHFK Leipzig, die gesagt haben, sie wollen auf jeden Fall aufsteigen, wenn sie es denn sportlich schaffen. Und hat so ein bisschen seinen Ruf untermauert, dass sie wahrscheinlich das 5. beste Team sind außerhalb dieser Top-4-Konstellation. Von daher gab es dann im Halbfinale die Paarung, mit der eigentlich, glaube ich, die meisten schon seit irgendwie nach einem Drittel der Saison mehr oder weniger so gerechnet hatten, in welcher Konstellation auch immer. Aber es haben sich die 4 Teams auf jeden Fall untereinander bespielt. Und da haben wir mit Schenefeld 2 doch recht knappe Spiele gegen Ebersgöns gespielt, haben auswärts in Ebersgöns 7-4 gewonnen und dann zu Hause in Schenefeld 9-5 und damit den direkten Aufstieg mehr oder weniger klar gemacht. Wir haben ihn klar gemacht, das hat sich aber erst später rausgestellt, weil in der anderen Halbfinalserie, wie gesagt, Leipzig gegen Lienthal gespielt hat. Da hat Leipzig tatsächlich als allererstes auswärts einen ziemlichen Dämpfer bekommen, weil die Wölfe 5-4 gewonnen haben. Und eine Woche später ist die Serie dann nach Leipzig übergewechselt. Da hat Leipzig es tatsächlich geschafft, die Serie zu verlängern und die Wölfe ins Spiel 3 zu zwingen, haben das 2. Spiel 4-3 gewonnen. und hatten im letzten Spiel am Sonntag dann aber einen offensiven, ich habe das Spiel nicht gesehen, beziehungsweise ich habe das Spiel teilweise gesehen, muss ich dazu sagen, ganz witzige Geschichte. Ich war zeitgleich zu dem Spiel beim ETV und habe mir das Playoff-Finale ETV gegen Weißenfels angeguckt. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich angefangen, mehr und mehr auf den Saisonmanager und auf den Stream von Leipzig zu gucken, um zu schauen, ob wir nicht vielleicht eigentlich kampflos aufsteigen, während wir gerade irgendwie ETV gucken oder nicht. Auch eine ganz witzige Erfahrung. Was sich dann auch als wahr herausgestellt hat. Also Leipzig offensiv, relativer Rohrkrepierer, haben 2-6 verloren gegen Jähenthaler Wölfe. Spiel war nicht so deutlich, wie es hier aussieht. Die letzten 2 Tore waren empty net, weil Leipzig dann am Ende aufmachen musste. Aber Lienthal damit eben im Playoff-Finale, genauso wie wir. Und weil Leipzig das einzige andere Team war, was noch aufsteigen wollte und jetzt schon im Halbfinale rausgeflogen ist, wir mit Schenefeld also weitergekommen sind, sind wir jetzt quasi als direkter Aufsteiger, stehen wir fest. Und Leipzig darf bzw. muss in die Extrarunde gegen den Floorball-Club aus München. Jo, und im Playoff-Finale zwischen uns und Lienthal ist das erste Spiel auch schon gespielt. Das ist auch so eine kuriose Geschichte. Heimrecht im Playoff-Finale, zweite Bundesliga, ist irgendwie anders geregelt als alle anderen Playoff-Paarungen in ganz Floorball-Deutschland. Und ich weiß nicht warum. Also es ist immer so, dass es danach geht, das Team, das in der regulären Saison besser platziert war, hat Heimrecht in einer Serie. Und die einzige Ausnahme, die mir geläufig ist, wirklich die aller einzige, ist das Finale in der zweiten Floorball-Bundesliga. Da geht es dann einfach darum, der Sieger des Halbfinales 1 hat Heimrecht und der Sieger des Halbfinales 2 hat eben kein Heimrecht. Und aus irgendeinem Grund war das Halbfinale 1 einfach Leipzig gegen Lienthal. Das heißt, Leipzig hat jetzt Heimrecht, obwohl wir in der regulären Saison in der Tabelle vor Lienthal standen. Also, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich bin es auch müßig, mich drüber aufzuregen. Lienthal ja tatsächlich nicht die größte Entfernung, von daher für uns auch nicht so unendlich relevant. Wäre aber schon tatsächlich, wenn es in anderer Konstellation vorgekommen wäre, mit einem weiteren Fahrtweg oder so, wäre es schon irgendwie ein bisschen nervig gewesen. Wie dem auch sei, wir haben schon in Schenefeld gespielt. Für den neutralen Zuschauer war das sicherlich eine Bombenpartie. Wir haben 9-10 verloren nach Verlängerung. Und es hätte noch so viel schöner sein können, weil das entscheidende Gegentor, das entscheidende Tor in der Verlängerung ist bei, also 32 Sekunden vor Schluss ist der Siegtreffer für Lienthal in der Verlängerung gefallen. Ich hatte schon meine Penalty-Schützen mehr oder weniger vorbereitet. Wir waren, also ich zumindest von mir aus Coaching-Seite, war sowas von ready für Penalty-Schießen. Ich hoffe, die Spieler waren noch nicht so ganz ready, sondern haben sich noch aufs Spiel konzentriert, aber so wirkte es zumindest auf mich. Und ich hätte mich sehr gefreut, ein Penalty-Schießen zu coachen. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht, aber jetzt muss ich scheinbar noch ein bisschen länger drauf warten.
Ja.
Also, das war jetzt ein relativ langer Exkurs, sorry Jan. Wieso sich das Ganze merkwürdig angefühlt hat, ist, weil die ganze Konstellation in der zweiten Bundesliga einfach ein bisschen komisch ist. Also, es gab ja vor 2 Jahren diesen merkwürdigen Präzedenzfall mit Quedlinburg, die dann Zweitliga-Playoffs gespielt haben, dann aber mit Absicht Spiele verloren haben, weil sie gesagt haben, ja, sie wollen ganz gerne die Playoffs spielen, sie wollen aber nicht aufsteigen. Und man konnte damals nur die Playoffs spielen in der zweiten Liga, wenn man auch aufstiegsbereit ist. Das wurde im Nachgang gekippt. Jetzt ist es so, alle Teams, die sich sportlich dafür qualifizieren, können die Zweitliga-Playoffs spielen. Aufsteigen tun nur die Teams, die keinen Aufstiegsverzicht eingereicht haben. Und jetzt ist es aber irgendwie so, dass von diesen 8 Teams, die in die Zweitliga-Playoffs gekommen sind, sind 2 Teams dabei, die nächste Saison gar nicht mehr zweite Bundesliga spielen, sondern ihren freiwilligen Rückzug in die Regionalliga angetreten haben, nämlich Erlensee und die Hannover Mustangs. Und es gibt sowieso nur 3 Teams, die eigentlich aufsteigen wollen in die erste Floorball-Bundesliga, nämlich uns mit Schenefeld, Leipzig und Dessau. Das waren die einzigen 3 Teams, die nicht gesagt haben, wir möchten gerne in der zweiten Liga bleiben. Und dadurch kam irgendwie, also für uns fühlte sich jetzt tatsächlich ein bisschen merkwürdig an, weil wir haben eben im Viertelfinale gespielt gegen Erlensee, also eins der Teams, die nächste Saison freiwillig Regionalliga spielen. Und dann im Halbfinale gegen Ebersgöns, das ist ein Team, das nicht aufsteigen will. Und jetzt sind wir im Finale und sind aufgestiegen. Und also
Im Finale gegen Lienthal.
Genau, wir sind im Finale gegen Lienthal. Wir sind schon aufgestiegen. Es ist egal, wie das Spiel ausgeht, weil Lienthal sowieso nicht aufsteigen will. Also was heißt egal, wie es ausgeht? Wir wollen die Serie natürlich schon noch gewinnen. Aber im Endeffekt geht es halt darum, sich Zweitligameister nennen zu dürfen und wahrscheinlich um einen Wikipedia-Eintrag oder sowas in der Richtung. Es ist halt nicht so, als würde jetzt noch, wie es ja normalerweise ist zu dieser Phase der Saison, irgendwie hier es um alles oder nichts gehen. Deshalb, also soll jetzt keine Entschuldigung sein. Ich glaube nicht, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Wir können nur gegen die spielen, gegen die wir halt spielen müssen. Und ja, aber trotzdem, also der Modus, wie er jetzt gerade ist, ist auch ein bisschen merkwürdig, kann man, glaube ich, festhalten. Ist sowieso ein bisschen dubios, weil wenn es nur einen Aufsteiger weniger gegeben hätte, also angenommen, wir hätten gesagt, wir wollen gar nicht aufsteigen, dann hätte man sich die ganze Playoff-Playdown-Geschichte in der zweiten Liga bzw. ersten Liga schenken können, weil dann hätte man einfach gesagt, gut, Leipzig steigt direkt auf, Wernigerode steigt direkt ab. Alle anderen wollen sowieso nicht, beziehungsweise es muss niemand sonst aus der ersten Liga absteigen, weil alle anderen schaffen die sportliche Qualifikation nicht. Also es wäre eine relativ undynamische Nummer geworden, diese ganze Aufstiegs-Abstiegs-Qualifikation. Jetzt war es zumindest noch einigermaßen spannend, aber ja, also ich höre an der Stelle auf mit der Rant, es ist auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig alles.
Ja, ich glaube, im Englischen nennt man sowas Clusterfuck. Aber ich habe die zweite Bundesliga nie begriffen. Ich habe darin nie gespielt. und insofern würde ich einfach vorschlagen,
Ich wollte gerade sagen, ich habe da auch nie gespielt, aber es stimmt gar nicht. Ich habe tatsächlich ein paar Songs da gespielt.
ich glaube, ich spiele den Ball einfach weiter in die Damenkategorie.
Mach das.
Und übernehme an der Stelle. Und zwar ist Dümpen Meister geworden. Und das einfach nur so mit einer Zusammenfassung der Finalserie zusammenzufassen, das wäre dieses Wettbewerbs dieses Jahr nicht würdig gewesen, weil wir müssen ein bisschen ausholen. Und zwar, wir haben ja in der vergangenen Folge auf eine Sache hingewiesen. Und zwar die Tabelle der Damen-Bundesliga am letzten Spieltag wies einen kleinen seltsamen Stern auf, und zwar hinter dem Begriff Weißenfels. Und zwar war eigentlich Weißenfels nach einer wirklich herausragenden Ligaphase auf Platz 1 zu finden, bis dann dieser Hinweis auftauchte, und zwar Punktabzüge, UHC Weißenfels, -3 Punkte, Beschluss RSK 24.11.2023. Und Weißenfels droppte um einen Platz runter auf den zweiten Rang. Soweit so gut, der erste Hamburg und Weißenfels dadurch für die Halbfinals direkt qualifiziert, der dritte, vierte, fünfte und sechste hatten dann erstmal die Viertelfinals auszuspielen. Das bedeutete aber, dass im Halbfinale dann Hamburg auf den MFBC Leipzig-Grimma traf und die Weißenfelserin auf die Dümpner Füchse. So, jetzt könnte man sich in Weißenfels denken, naja, wir spielen ja so eine geile Saison und gegen die Dümpner Füchse können wir sowieso gut, weil in der letzten Spieltag gab es einen 6:1 Auswärtssieg. Da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Denkste, Weißenfels verliert einfach beide Spiele im Halbfinale und nicht nur das, sogar das Spiel um Bronze gegen dem MFBC Leipzig-Grimma ging verloren. Ich glaube, eine Penalty oder eine Nachverlängerung. Jedenfalls war die Saison, die eigentlich so gut losging und einfach auf dem richtigen Weg war, man könnte sagen, mit diesem Sternchen, das dann plötzlich in der Tabelle auftauchte, ging es den Bach runter. Dafür haben aber die Dümpner Füchse einen sensationelle Playoffs gespielt, um dann im Finale gegen Hamburg anzutreten. Und auch die Serie war dann tatsächlich relativ schnell beendet, und zwar in zwei Spielen nur. 6:4 im ersten und 5:3 dann Auswärtssieg in Hamburg. Also die Dümpner Füchsinnen feierten ihren Titel in Hamburg. Und was für ein Spiel, also 5:0 Führung relativ schnell. Da ging es dann auch wieder darum, wer so ein bisschen die besseren Individualspielerinnen hat. Annalena Best 1:2, Winona Jürgens 3:2. Hamburg konnte noch korrigieren auf dem 3:5. Aber dann am Ende Dümpten tatsächlich verdient Meister. Und auch, muss man sagen, also man in den vergangenen Jahren ab und zu ist man halt Meister geworden, weil man eben diesen Lauf hat von Anfang bis zum Schluss, und dann ist man halt die dominante Mannschaft. Ich glaube, das ist wieder eine neue Qualität, die Dümpten jetzt erfreuen kann. Und zwar auch mal nach so einem Hänger, auch mal nach so einer, ja, fast so einer kleinen Krise nochmal zurückzukommen und einfach in diesen Entscheidungsspielen dann nochmal die Serie an sich zu reißen. Also wirklich Hut ab, starke Leistung. Und ich habe vorhin darauf hingewiesen, also die Dümpner Meisterinnen, die schicken ja im Grunde die Mannschaft zur 3-gegen-3 WM. Also die haben richtig Lauf.
Ja, never underestimate the heart of a champion, ne?
Genau.
Sagt der werte Amerikaner. Tatsächlich wollte ich noch darauf hinweisen, du hast es jetzt bei den Dümpnerinnen angesprochen. Aus meiner Sicht haben die Ladies vom MFBC Leipzig-Grimma tatsächlich eine ganz ähnliche Formkurve hingelegt, nur in der Light-Version, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die ganze Saison über gab es bei den Damen so eine relativ klare Top 4. nämlich mit Dümpten, Hamburg, Leipzig und Weißenfels. Allerdings war es, wenn man genau drauf geguckt hat, auch mehr so eine Top 3 plus 1. Weil Leipzig eben das einzige Team war, was es nicht geschafft hat, eins der anderen Top 4 beziehungsweise eben der Top 3 Teams zu schlagen, sondern da alle Spiele verloren hat. Und genau zum richtigen Zeitpunkt haben sie dann aber damit angefangen. Also haben ja direkt im Playoff-Halbfinale das Heimspiel gegen die Lady Piranhas Hamburg gewonnen und die dann auch in Spiele 2 und 3 ganz schön in Schwitzen gebracht. Also das zweite Spiel hat Hamburg 4-2 gewonnen, das letzte Spiel 4-3. Die Serie hätte auch andersrum kippen können und dann wäre Leipzig im Finale gewesen. So hat Hamburg zumindest Silber geholt. Aber Leipzig dann ja im Spiel um Platz 3, also im Bronzespiel gegen Weißenfels angetreten und das Spiel dann 3-2 nach Verlängerung gewonnen. Also vorher, wie gesagt, 0 Siege gegen die Top-3-Teams in der Liga und dann in den Playoffs direkt 2 Siege in der Sorte eingesammelt von 4 Möglichkeiten, die sie hatten. Von daher auch da zum richtigen Zeitpunkt auf jeden Fall nochmal zueinander gefunden und ein bisschen angezogen. Finde ich cool, dass es einfach zeigt, dass man, wenn man zum richtigen Zeitpunkt nochmal eine Schippe drauflegt, dass es dann auch in den Playoffs weit gehen kann.
Wir haben ja bei den Herren die Topscorer bei den Playoffs genannt. Das müssen wir bei den Damen tatsächlich auch nochmal tun, weil hier ist die Statistik tatsächlich sehr skurril. Also du hast auf Platz 1 Annalena Best mit 24 Punkten, du hast auf Platz 2 Winona Jürgens mit 24 Punkten und dann hast du auf Platz 3 Janika Willingmann mit 9 Punkten und dann geht's ungefähr gleichmäßig runter mit 7 und 6 und 6 und 6 und 5 und 4 und 4 und 4. Also das ist schon etwas. Ich weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Respekt vor den Damen, die da so davonziehen können. Andererseits ist es dann interessant, dass man sich auf diese Spielerin nicht so gut konzentrieren kann, um sie aus dem Spiel rauszunehmen. Aber wahrscheinlich geht das gar nicht so gut. Aber wenn man so ein bisschen zurückblickt, ich finde wirklich schön, dass sich diese Liga so entwickelt, dass sie so wächst. Und hast du eine Ahnung, wie eigentlich die Tabelle eigentlich nächstes Jahr startet? Also welche Mannschaften da bleiben und wer da dazukommt?
Ich habe zumindest einen educated guess, wie man so schön sagt. Ich wollte noch kurz sagen zu dieser Scorer-Statistik. Also du hast auf jeden Fall recht, Winona Jürgens und Annalena Best auf jeden Fall zwei der besten Floorballerinnen in Deutschland. Allerdings gerade bei den Damen die Scorerliste in den Playoffs auch ein bisschen verzerrt. Also ich weiß nicht, ob du es dir angeguckt hast. Es gibt ja dieses falsche Viertelfinale.
Ja, stimmt.
Das heißt, es gibt einige Teams, die spielen eben das Viertelfinale und andere nicht. Und das war dann gerade bei Dümpten gegen Berlin auch eine relativ einseitige Geschichte. Ja. Da haben die eben 13-1 und 8-2 gewonnen. Von daher, die Scorerwerte von den beiden sind, glaube ich, ein bisschen inflationär unterwegs. Und es ist auch nicht so ganz vergleichbar, weil sie einfach mehr Spieler haben als einige andere. Aber es ist trotzdem, wenn man sich die Tabelle anguckt, ist es trotzdem krass. Und ich stimme dir schon zu, dass es eine gewisse Qualität, die beiden haben. Wir haben es ja schon gesagt, ne? Winona im Playoff-Finale gegen Hamburg im letzten Spiel 5 Punkte bei 5 Toren. Das ist schon solide, kann man glaube ich sagen.
Ist es eigentlich Winona oder Winona?
Ich glaube, es ist Winona.
Tatsächlich?
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist Winona.
Ich kenne nur Winona Ryder, die Schauspielerin. Die hatte dann, glaube ich, so ein bisschen kleptomanische Probleme.
Aber die wird mit Y geschrieben, glaube ich, oder?
Nee, ich glaube auch mit einem I.
Echt?
Ja, Ryder
mit Y. Oder eine deiner Teamkolleginnen, wenn ihr das hier hört, dann sagt mir doch einmal Bescheid.
Damit wir es korrigieren. Wir wollen genau, respektvoll mit den Namen
richtig
umgehen.
Wie es richtig ausgesprochen wird, dann machen wir es ab jetzt immer richtig, versprochen. wo waren wir? Ah ja, Tabelle, erste Bundesliga Damen, nächste Saison. Ich glaube, ist so ein bisschen Hörensagen und Buschfunk und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber meines Wissens nach zieht Bremen zurück. Und zwar nicht nur in die zweite Bundesliga, sondern direkt durch in die Regionalliga. Und also das ist der Teil, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Sicher bin ich mir, dass die Red Devils Wernigerode aufsteigen. Und die werden, glaube ich, auch direkt ein Wörtchen mitreden. Also ich denke nicht direkt beim Kampf um die Meisterschaft. Ich glaube, dafür ist der Kader von denen doch noch ein paar Jahre zu jung. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie diese Phalanx von den Top-4-Teams zumindest angreifen können. Und da auf jeden Fall ein bisschen dran schnuppern. Also ich denke, die werden sich am Ende auf jeden Fall mindestens im Mittelfeld von der Tabelle einsortieren. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was mit Erlensee ist. Da habe ich zwischendurch auch Gerüchte gehört, dass sie zurückziehen wollen. Habe ich jetzt zuletzt aber nicht mehr gehört. Von daher, mein Kenntnisstand ist, dass die in der Liga bleiben. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher.
Ja, und damit hätten wir eigentlich die Bundesligen abgearbeitet, wobei wir uns noch so zwei Notizen gemacht haben, die wir im Laufe dieser letzten Wochen so ein bisschen bemerkt haben, die uns ein bisschen aufgestoßen sind, wo wir so nicht so richtig wussten, was wir davon halten sollen. Ich glaube, Tilman, du hast, glaube ich, die erste Zeile vor dir.
Genau, und zwar ist das, man kann es glaube ich nennen, der Stallgeruch von Schiedsrichtern. Das könnte so ein bisschen die Überschrift sein. Und es setzt sich tatsächlich schon ein bisschen länger fort. Und Jan, darüber haben wir auch gesprochen, glaube ich. Uns beiden ist aufgefallen, dass das letzte Finalspiel zwischen Leipzig und Weißenfels wurde, glaube ich, unter anderem gepfiffen von Oliver Hofmann, der tatsächlich ein paar Jahre bei Weißenfels gespielt hat und da auch den einen oder anderen Titel geholt hat. Ist jetzt meines Wissens nach aber kein irgendwie Ur-Weißenfelser oder sowas in der Richtung. Und ich weiß auch immer nicht, wo die Leute als Schiedsrichter gelistet sind und wie dem auch alles sei.
Verdienter Döbelner.
So wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ursprünglich Döbeln. Auch auf jeden Fall hat das zumindest ein kleines Fragezeichen bei mir hinterlassen. Und jetzt war es tatsächlich so, dass in der Finalserie Tobias Köstler gepfiffen hat. Und der hat nicht nur ein Spiel gepfiffen, sondern 3 von 5 Spielen. Und das soll überhaupt nicht gegen seine Qualität gehen oder sowas in der Richtung. Ist ohne Frage einer der besten Schiedsrichter, die wir in Deutschland haben. Aber ist eben auch langjähriger Torhüter vom UHC Weißenfels. Und ich glaube nicht, dass die Serie mit anderen Schiris anders ausgegangen wäre oder sowas. Das will ich alles gar nicht sagen. Aber ich finde es zumindest interessant, dass wir uns da im Floorball scheinbar ein bisschen von gelöst haben. So nach dem Motto, naja, wenn die Leute ihre Karriere vor ein paar Jahren beendet haben, dann sind die schon weit genug weg und dann ist es auch egal, wen die pfeifen. Das finde ich ganz interessant, weil gerade im Fußball, das wissen glaube ich viele gar nicht, da wird extrem drauf geachtet. Ich glaube, da ist es tatsächlich sogar so, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Regelung ist, aber ich habe im Hinterkopf, dass wenn man irgendwie aus dem entsprechenden Bundesland kommt, dann darf man tatsächlich in dem keinen Verein pfeifen, der auch aus dem Bundesland kommt oder sowas in der Richtung. Also beim Bundesliga-Fußball sind die Regeln relativ krass und ich finde es irgendwie ganz amüsant, dass wir im Floorball gesagt haben, naja, das passt schon, so eng können wir das nicht sehen, wir haben nicht so viele Spitzenschiris, es pfeifen halt die da sind, die werden das schon gewuppt kriegen. Finde ich interessant.
Ja, man muss auch sagen, also das ist ja jetzt, wir haben es deshalb rausgepickt, nicht gar nicht so sehr, weil es da jetzt irgendeine Situation gab, wo man sagen würde, das ist schwierig. Aber im Gegenteil, also du wirst ja Spieler haben, in denen vielleicht mal ein Spieler eben keinen guten Tag hat und du schützt ihn ja letztendlich sogar so ein bisschen vor sich selbst, genau, oder vor dieser, genau, Situation, weil Tobias hat ja mit dem UHC einige Meistertitel geholt und war halt wirklich eine Persönlichkeit in dem Verein und jetzt pfeift er ja im Grunde den Verein in einem Spiel, wo dann der Titel kommt. Also es ist wahrscheinlich in einer anderen Sportart tatsächlich unvorstellbar und deshalb war man so ein bisschen überrascht, dass es da vielleicht für sowas nicht eine bessere Lösung gibt. Das Zweite, was mir damals wirklich so ein bisschen aufgestoßen ist, ich glaube, Tillmann hat da noch meine wutentbrannten Nachrichten mit Einsen und Ausrufezeichen und brennenden Smileys, war, ich hatte mir vorgenommen, ich wollte unbedingt von zu Hause so ein bisschen die Halbfinals genießen, und zwar Weißenfels gegen Chemnitz und Leipzig gegen Hamburg. Und ich glaube, es war so, dass ich entweder bin ich zu spät zum Leipzig-Hamburg-Spiel gekommen und wollte dann das Ganze nachgucken, weil ich wusste, dass es gestreamt wurde. Aber tatsächlich hat dann, glaube ich, Leipzig den Stream im Grunde, also das Spiel, was normalerweise hochgeladen wird und was man im Nachhinein nochmal gucken kann, im Grunde runtergenommen oder eben nicht hochladen lassen. Und man konnte es dann halt tatsächlich nicht mehr gucken. Also das Spiel ist einfach historisch verschwunden. Dann gab es tatsächlich nochmal Highlights. Ich habe mich dann selbst hinterfragt, ob man das eigentlich erwarten sollte, dass Spiele komplett danach nochmal im Netz sein sollten. Meines Erachtens nach ja. Weil es gibt ja keinen wirklichen Grund, sie rauszunehmen, außer dass man sich halt strategisch irgendwie schützt, dass der Gegner dich nicht analysieren kann.
Ja, müssen wir nicht drüber reden, Jan. Die sollten auf jeden Fall im Internet abrufbar sein.
Genau, ich hab's
gesagt. Es geht halt nur um diese Geschichte, ich nehme die runter, damit ich nicht gescoutet werden kann. Und dann fängt damit irgendwer an und dann müssen die anderen zwangsläufig nachziehen, um keinen Wettbewerbsnachteil zu haben. Also,
Sehe ich genauso. Sehr mühsam. Sehe ich genauso. Kurz wollte ich nochmal selbst mich hinterfragen, ob ich da jetzt nicht überreagiere. Aber glaube ich nicht. Ich glaube, das sollte einfach eine feste Regel sein, dass Spiele werden gestreamt und sie sind danach auch im Netz zu halten. Warum sollte man sie löschen? Also es gibt keinen anderen Grund dafür. Und das Spiel hatte ich verpasst, habe ich mir gedacht, aber ja, ist ja nicht so schlimm, weil jetzt gucke ich ja nochmal das Weißenfels-Chemnitz-Spiel, weil das fängt jetzt gerade an. Und dann bin ich rüber gewechselt zum Weißenfels gegen Chemnitz-Spiel und es gab einfach keinen Stream. Also von dem, ich glaube, das war sogar das entscheidende Spiel und es lief kein Stream. Ich hatte dann beim UHC nachgefragt und habe habe dann 2 Wochen später über Instagram die Antwort bekommen, ja, der Livestream-Partner, so ein regionales Fernsehen oder sowas, war da vor Ort nicht da. Ich glaube, sie haben es versucht mit irgendeiner Chemnitzer Privatperson, so würde es zumindest kommentieren, hat aber auch nicht funktioniert, also auf jeden Fall bei mir nicht. Und das war so eine Situation, wo für mich einfach diese katastrophale Medialisierung der Bundesliga, die einfach wirklich Grundlage dafür ist, dass sich diese Sportart irgendwo hinbewegt, weil das ist eben dieses einzige Premium-Produkt, Premium-Veranstaltung, Premium-Event, das du kontinuierlich über eine Saison hinweg den Leuten zeigen kannst, mit denen du die Sportart bewerben kannst. Und das hier sind so die entscheidenden Spiele, also die Top-Spiele. Ja? Das waren tatsächlich sogar diejenigen, wo es darum ging, wer zieht ins Finale rein. Die siehst du nicht. Also das heißt, niemand hat dieses Spiel gesehen. Das haben 250 Leute irgendwo in der Chemnitzer Westhalle oder ich weiß nicht, wo das Spiel gespielt wurde, vielleicht gesehen. Aber sonst niemand. Also wenn du so einen Straßenmusiker irgendwo hier am Kudamm hast, den sehen am Tag deutlich, deutlich, deutlich mehr Leute als die Playoffs um die deutsche Meisterschaft. Und das ist sehr schwer zu verdauen.
Von dem gibt es vielleicht sogar Videos.
Und von dem gibt es mit Sicherheit Videos. Ja. Und schwer zu verdauen.
Wie ist denn der, ich weiß es, also ein bisschen peinlich, was ich hier zugebe, weil nächste Saison erste Bundesliga und so weiter und so fort. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Gibt es nächste Saison die Livestream-Pflicht? Weißt du das?
Also ich bin davon ausgegangen, dass es die tatsächlich schon dieses Jahr gab. Also dass es eine Weisung gibt, dass alle Spiele Livestream übertragen werden sollen. Es sei denn, es gibt halt einen technischen Grund. Ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich dafür irgendwelche Sanktionen gab, wenn das dann...
der technische Grund ist, wir haben keine Kamera.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir halt ab und zu mal eine Sondersituation haben können, dass ein Spiel halt irgendein Faraday-Käfig spielt, wo man plötzlich kein Internet hat. Auch da irgendwie muss es gehen, wenn man wirklich will. Aber vielleicht geht's nicht. Also meinetwegen kann man es nochmal erklären. Aber in solchen Spielen denke ich mir irgendwie, darf das einfach nicht passieren. Nicht mehr.
Okay, also mein Kenntnisstand ist nämlich, dass nächste Saison auf jeden Fall Livestream-Pflicht, wenn sie die Saison schon gab, dann sei das so dahingestellt. Wir waren ja in der zweiten Bundesliga unterwegs, da gab es die definitiv nicht. Deshalb habe ich da gerade keinen Einblick. Aber mein Kenntnisstand ist, dass es sie auf jeden Fall nächste Saison geben soll, beziehungsweise weiterhin geben wird. Und diese einheitliche Videoplattform soll wohl auch angeschafft werden, wo dann die Videos hochgeladen werden müssen und abrufbar sein sollen. Das ist zumindest mein Kenntnisstand. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich immer noch aktuell ist, aber ich hoffe da sehr, sehr, sehr drauf, damit dieses Ganze... Wir laden das Video hoch und nehmen es dann doch wieder runter und dann, wenn du mal tatsächlich ein Video haben willst, musst du irgendwie versuchen, das live mitzuschneiden oder sowas in der Richtung. Das Gefühl, das bindet überall Ressourcen, wo es keine binden müsste und ich hoffe, dass sich das ab nächster Saison einfach erledigt hat. Ja, und das wäre dann das Wort zum Sonntag, hätte ich was gesagt, aber wir bringen die Folge freitags raus. Das Wort zum Freitag, wa?
Würde ich auch sagen. Ich glaube, wir haben einigermaßen alles abgearbeitet, was jetzt in den letzten Wochen aufkam. Was uns jetzt erwartet in den nächsten Wochen ist vor allem das Final Four. Ich vermute dass und hoffe, dass sich da Floorball Deutschland zusammenfindet und daraus wieder eine Riesenveranstaltung wird und der nächste Schritt gelingt. Dann haben wir natürlich die 3-gegen-3 WM und vor allen Dingen wir haben auch die Finalspiele in Schweden und in Finnland vor der Brust. Also die Saison ist noch lange nicht vorbei. Also bleibt uns gewogen. Freut euch auf die nächste Folge vom Konterpass. Und wieder die kurze Erinnerung. Streut uns, erzählt von uns euren Kolleginnen und Kollegen in den Vereinen und lasst uns mal ein paar Sternchen in der Bewertung da.
Ich muss noch kurz einhaken, Jan. Wir haben ein Highlight vergessen.
Oh.
Du hast recht, das Final Four ist ein Highlight, das ansteht. Die 3-gegen-3 WM ist ein Highlight, das ansteht. Aber es ist ja nicht ohne Grund in Lahti. In Lahti ist zu dem Zeitpunkt ja noch was anderes. Nämlich?
Die U19 Damen-WM.
So, wollte ich gerade sagen. Und jetzt wären hier fast wären wir ohne einen Shoutout an unsere Ladies hier durchgekommen. Unsere U19-Mädels spielen natürlich auch in Lahti. Die Spiele werden sicherlich gestreamt, kostet sicherlich wieder Geld, aber vielleicht ist das an der einen oder anderen Stelle ja mal die Investition wert. Und zwar sagen wir euch noch kurz, wann und wo gespielt wird. Nämlich am Mittwoch, dem 8.5. spielt Deutschland um 10 Uhr morgens gegen Australien. am Donnerstag, dem 9.5., spielt Deutschland um 13.30 Uhr gegen den direkten Nachbarn von Australien, also gegen Neuseeland. Und habe ich auch noch nie gesehen, dass Neuseeland und Australien bei einer U19, bei einem Turnier sind. Das ist, glaube ich, selten der Fall. Normal hauen die sich gegenseitig raus. Wie dem auch sei. Und am Freitag, dem 10.5., spielen sie um 13.30 Uhr gegen noch so einen Ozeanienvertreter, nämlich gegen Singapur. Ich habe mir die Gruppe vorher gar nicht angeguckt. Das ist ja tatsächlich einigermaßen kurios. Naja, also die drei Spiele spielen sie auf jeden Fall. Und dann geht's am Samstag und gegebenenfalls am Sonntag in die Qualifikationsspiele. Also an der Stelle viel Erfolg an unsere Ladies. Das Turnier werden wir sicherlich auch ein bisschen ausführlicher besprechen, sobald es dann vorbei ist, genau wie 3 gegen 3 WM und Final Four. Also wir wissen eigentlich jetzt schon, worüber wir uns bei der nächsten Folge unterhalten werden. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.